kein Zweifel. Wenn diese Töne erklingen, wird es in unseren Herzen warm. Auf unseren Lippen verbreitet sich der Geschmack von Muskat und Christstollen. Wir sehen vor uns vollbesetzte Kirchen im Glanz der Lichterketten und wir riechen den Duft der Räucherkerzen in Omas Wohnstube. Mit anderen Worten, überall, wo das Jauchzet, frohlocket erklingt, da wird es für uns Weihnachten. Denn Bachs Weihnachtsoratorium gehört für viele Menschen zum Weihnachtsfest wie der Tannenbaum, der Schwibbogen und der Weihnachtsbraten. Und, Hand aufs Herz, wenn Sie das Weihnachtsoratorium oder, wie die Eingeweihten zu sagen pflegen, das W.O. schon öfter gehört oder gar einmal mitgesungen haben sollten, dann ist es sicherlich auch für Sie ein Ding der Unmöglichkeit, die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium zu lesen oder zu hören, ohne dass in Ihnen gleich die Töne erklingen, mit denen Bach sie im W.O. in Noten kleidete. Ja, selten sind in der Musikgeschichte Gegenstand und dessen musikalische Ausgestaltung derart eins geworden wie bei der Weihnachtsgeschichte nach Lukas und dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Erzkantor, fünfter Evangelist, Spielmann Gottes. Um ihre Verehrung für Bach zum Ausdruck zu bringen, hat die Nachwelt ihm viele Beinamen gegeben. Und dass die alle irgendwie berechtigt sind. Nun, dafür liefert das W.O. und die Wirkung, die es auf uns hat, einen ziemlich überzeugenden Beweis. Doch wenn wir auch heute eine innerste Einheit zwischen biblischer Weihnachtsgeschichte und Bachs Vertonung spüren, und begeisterte Musikwissenschaftler immer wieder neue, erstaunliche Beobachtungen in den sechs Teilen des Weihnachtsoratoriums machen, die beleuchten, warum Bach genau auf diese oder jene Weise bestimmte Episoden der Handlung in Musik setzte, so weiß die Bach-Forschung doch auch schon seit langem, dass dieser Schein in mancherlei Hinsicht trügt. Denn selten hat der Thomaskantor Bach in einem seiner Großwerke so viel Arbeitsökonomie walten lassen wie in den sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums. Das Stück feierte zwar an den drei Weihnachtsfeiertagen und den nachfolgenden drei Sonn- und Feiertagen des Jahreswechsels 1734-1735 seine Premiere. Aber fast keine Note seiner unvergänglichen Arien und der groß angelegten Eingangschöre war dafür von Bach eigens komponiert worden. Vielmehr verkaufte er damals den Leipziger Kirchgängern in Thomas- und Nikolaikirche alten Wein in neuen Schläuchen, sprich vermeintlich neue Musik, die er zuvor auf ganz andere Texte und in einem ganz anderen Kontext ersonnen hatte.
Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten, klingende Saiten erfüllet die Luft. Singet itzt Lieder, ihr muntre Poeten, Königin lebe, wird fröhlich geruft. Königin lebe, dies wünschet der Sachse, Königin lebe und blühe und wachse.
Mit diesem prachtvollen Chor hatte Bach gut ein Jahr vor der Uraufführung des Weihnachtsoratoriums eine prächtige Huldigungskantate auf den Geburtstag der sächsischen Kurfürstin Maria Josepha eingeleitet. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen, dass die für uns untrennbar mit dem Weihnachtsfest assoziierten Klänge eigentlich noch viel besser auf jene Lobhudelei zu Ehren der sächsischen Landesmutter passen. Denn Bach hat sich bei der Instrumentierung des Beginnes, namentlich bei dem anfänglichen Paukenwirbel, der darauf folgenden Trompetenfanfaren und den wilden Läufen der Streicher, schlichtweg vom Text der Huldigungskantate leiten lassen und im Grunde genommen genau das komponiert, was die Worte der Dichtung zum Ausdruck bringen. Wir könnten nun empört ausrufen, dass sich Bach im Weihnachtsoratorium gelinde gesagt selbst beklaut hat. Und sicherlich ist dem so. Aber das Prinzip hatte bei Bach nicht erst seit dem WO-Methode. Die Bach-Forschung spricht vornehm von Bachs Parodieverfahren, und das hatte er schon hin und wieder in den 1720er Jahren praktiziert. Und zwar immer dann, wenn es für ihn darum ging, Noten, die er für einmalig aufgeführte Gelegenheitswerke komponiert hatte, in einen langlebigeren Kontext zu überführen. Eines der frühesten belegten Beispiele für Bachs Parodieverfahren ist seine Osterkantate »Kommt, eilet und laufet«, die er am Ostersonntag 1725 den Leipziger Kirchgängern präsentierte und die nichts anderes als eine umtextierte Variante einer Geburtstagsmusik war, die er Wochen zuvor dem Herzog zu Sachsen-Weißenfels präsentiert hatte. Auch hier gelang der Spagat mühelos. Zum einen, weil die Substanz von Bachs Musik und damit verbunden deren Wandelbarkeit sehr groß ist. Zum anderen standen Bach für sein Parodieverfahren Poeten zur Seite, die bereit waren, bei der Erstellung ihrer Verse in ein ausgesprochen enges Korsett zu schlüpfen. Denn sie mussten ihre Dichtungen in puncto Versmaß, Reimstruktur und Bildhaftigkeit vollkommen an Bachs musikalische Vorlagen anpassen. Dennoch, die Forschung tut sich schwer mit dem Befund, dass Bach die Noten seiner Lobhudeleien auf irdische Regenten häufiger auch für Musik Soli Deo Gloria, also allein Gott zu Ehren, verwendete. Um die Praxis des fünften Evangelisten dennoch irgendwie zu rechtfertigen, behauptete der Nestor der Bachforschung Philipp Spitter sogar,
seine weltlichen Gelegenheitswerke waren vielmehr unweltlich und als solche erfüllten sie ihren Zweck nicht. Und der Komponist gab sie ihrer eigenen Heimat zurück, wenn er sie zu Kirchenmusiken umwandelte.
Allerdings ist es keineswegs so, dass Bach, wie die ältere Forschung glauben machen wollte, immer nur von weltlichen Stücken Richtung Geistliche parodiert hätte. Und er stand damit auch nicht allein da. Blicken wir in der Leipziger Musikgeschichte ein gutes Jahrzehnt zurück, so stoßen wir auf den Universitätsstudenten Gottfried Ephraim Scheibel. Scheibel veröffentlichte 1721 einen Traktat mit dem Titel »Zufällige Gedanken von der Kirchenmusik«. Darin brach er eine Lanze dafür, dass doch die Musik in der Kirche genauso theatralisch sein dürfe wie im Opernhaus, denn hier wie dort wären die Affekte identisch. Um seine Behauptung zuzuspitzen und die nicht wenigen Kritiker einer zu opernhaft wirkenden Kirchenmusik noch mehr zu erzürnen, berührte er dabei ein ganz heißes Eisen, nämlich das Parodieverfahren. Er demonstrierte, dass sich eine Opernarie durch das Ersetzen ganz weniger Worte und unter Beibehaltung der Musik leicht in eine geistliche Arie verwandeln lässt.
In einer gewissen Opera heißt es, ich empfinde schon die Triebe, die der kleine Gott der Liebe meiner Seelen eingeprägt. Ach, wie kann sein Pfeil erquicken und die süße Glut entzücken, die er in mir hat erregt. Ich nehme nun ein geistliches Thema und darf nur einige Worte verändern, ohne die Komposition zu verletzen. Und so geht die Parodie also. Ich empfinde schon die Triebe, die mein Jesus, der die Liebe meiner Seelen eingeprägt. Ach, wie kann sein Wort erquicken und des Glaubens Glut entzücken, den sein Geist in mir erregt.
Vom Ergebnis war Scheibel vollkommen überzeugt, denn
es ist und bleibet ein Affekt, nur dass die Objekte variieren, dass zum Exempel hier ein geistlicher Schmerz und dort ein weltlicher empfunden wird, dass man hier ein geistliches, dort ein weltliches Gut vermisset und so weiter. Wie ich mich über weltlichen Dingen betrübe, so kann ich mich über geistlichen betrüben. Wie ich mich über diesen erfreue, so kann ich mich über jenen erfreuen. Der Ton, der mich in einer Opern vergnügt, der kann auch solches in der Kirche tun, nur dass er ein anderes Objektum hat.
Es lässt sich belegen, dass Scheibel in seinem Buch eine Praxis beschrieb, die damals tatsächlich von einigen Komponisten aus dem Umfeld des Leipziger Opernhauses gepflegt wurde. Nichtsdestotrotz fielen seinerzeit die Kritiker über Scheibels mutiges Bekenntnis her, namentlich der Hamburger Kritikerpapst Johann Matteson, dem Scheibel seinen Traktat sogar gewidmet hatte. Matteson lobte zwar dessen Schrift im Ganzen, aber Scheibels Ein-Affekt-Theorie und dessen Parodieverfahren überzeugte ihn ganz und gar nicht.
Nur möge niemand gerne gutheißen, dass eine Melodie, die bereits von 1000 Leuten in Opern gehört worden, mittelst einer Parodie auf geistliche Worte gesungen würde, weil es manchem, dem die Aria bekannt, anstößig und ärgerlich vorkommen dürfte. Wir brauchen ja bei heutigem Reichtum an Erfindungen solcher geborgten Dinge gar im geringsten nicht.
An anderer Stelle schimpfte Matteson sogar:
Die aber geistliche Texte unter theatralische Melodien legen, geben eine große Armut oder auch Torheit an den Tag und begehen dabei wirklich die Sünde der Entheiligung.
Nun, die Sünde der Entheiligung wollen wir Bach nicht vorwerfen. Denn wüssten wir durch die erhaltenen Vorlagen nicht um die Entstehungsgeschichte der meisten Arien und Chöre aus dem Weihnachtsoratorium, so kämen wir nicht im Traum darauf, dass Bach die heute unsterblichen Noten ursprünglich auf andere Texte ersonnen hatte. Und tatsächlich sind die Abweichungen zwischen Vorlage und WO manchmal so marginal und der Affektgehalt so ähnlich, dass es scheint, sein namentlich unbekannter Textdichter habe stellenweise regelrecht nach Scheibels Gebrauchsanweisung gearbeitet. So etwa im Wiegenlied der Maria am Ende der zweiten Kantate, das Bach fast wortgleich aus seiner Herkuleskantate, komponiert im September 1733, anlässlich des Geburtstages des sächsischen Kurprinzen, übernahm. Aus betörenden Noten, die dort der allegorischen Figur der Wollust helfen sollten, den Titelhelden zu verführen, wurde auf der Basis punktueller Wortänderungen, letztlich aber unter Beibehaltung der Grundaffekte, die unvergängliche Schlafarie des Weihnachtsoratoriums. Und sowohl im Original als auch in der Parodie ist die Wirkung prächtig.
Schlafe, mein Liebster, und pflege der Ruhe, folge der Lockung entbrannter Gedanken. Schmecke die Lust der lüsternen Brust und erkenne keine Schranken. Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh, wache nach diesem vor aller Gedeihen. Labe die Brust, empfinde die Lust, wo wir unser Herz erfreuen.
Doch Bach führt uns im Weihnachtsoratorium auch an der Nase herum. Denn bei manchen Parodien tritt er den Beweis an, dass sich unsere Ohren hinsichtlich des Affektgehaltes von Musik doch gar zu leicht betrügen lassen. Das verblüffendste Beispiel hierfür ist die berühmte erste Arie des Stückes, in der der Alt als personifizierte Tochter Zion voller Inbrunst und Zärtlichkeit die Ankunft des Heilandes herbeisehnt. Es ist kaum zu begreifen, dass Bach diese Musik ursprünglich, wiederum in der schon erwähnten Herkuleskantate, für eine Arie ersann, in der Herkules jener verführerischen Wollust in aller Deutlichkeit eine Abfuhr auf all ihre Verlockungen erteilte.
Ich will dich nicht wissen, erfordern in deiner Lust, ich kenne dich nicht.
Ja, allein durch eine veränderte Artikulation, jedoch unter Beibehaltung des gesamten Notentextes, lässt sich unser Ohr gewissermaßen verführen. Und natürlich von der Substanz und der Wandelbarkeit, die Bachs unvergleichlichen musikalischen Satz auszeichnet. Nicht nur deshalb wäre es zu kurz gegriffen und auch nicht angemessen, Bachs Weihnachtsoratorium als den vielleicht größten Clou der Musikgeschichte zu bezeichnen. Denn Bach hat seine Parodien keineswegs auf Biegen und Brechen durchgeführt. Ein Beispiel. In der Autographenpartitur des Weihnachtsoratoriums sieht man, dass er für die wunderbare Arie »Schließe mein Herze« zunächst vorhatte, eine Arie aus einer weiteren Huldigungskantate zu übernehmen. Doch da ihn offensichtlich das Wort-Ton-Verhältnis zwischen alter Musik und neuem Text nicht überzeugte, brach er den Versuch nach wenigen Takten ab und vertonte die Dichtung kurzerhand neu. Überhaupt mangelt es im W.O. nicht an Neukompositionen. Den gesamten Rezitativtext schuf Bach originär für das Weihnachtsoratorium. Auch manche Binnenchöre und natürlich die vielen eingefügten Choräle und Accompagnato-Rezitative sind allesamt neu. Und dann ist da ja auch noch jene überirdisch schöne Sinfonia, die Bach der zweiten Kantate voranstellt und in der er mit den pastoralen Klängen von je zwei Traversflöten, Oboen d'Amore, Oboen da Caccia und Streichern die Begegnung der Hirten mit dem Engel auf dem Feld der Heiligen Nacht einleitet und damit fraglos einen der idyllischsten Momente der Musikgeschichte geschaffen hat. Trotz der ganz weltlichen Vorgeschichte vieler Noten des WOs muss man sagen, dass Bach und sein anonymer Textdichter die gesamte Unternehmung des sechsteiligen Weihnachtsoratoriums mit großer Umsicht und einem klaren, künstlerischen und auch innovativen Konzept vorgenommen haben. Ganz neu daran war, dass Bach so an den drei Weihnachtsfeiertagen 1734, dem Neujahrstag 1735, dem folgenden Sonntag und schließlich dem Epiphaniasfest nicht jeweils eine Kantate aufführte, die mehr oder weniger die einzelnen Lesungstexte musikalisch kommentierte. Vielmehr liefern die sechs Kantaten eine fortlaufende Handlung, die zunächst in den Kantaten 1 bis 4 die Weihnachtsgeschichte nach dem zweiten Kapitel im Lukas-Evangelium erzählt, und sodann die Geschichte von den drei Weisen aus dem Morgenlande aus dem zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums aufgreift. Obwohl die sechs Kantaten auch für sich stehen können, sind sie als großes Ganzes gedacht. Und deshalb heißt es auf dem Titel des originalen Leipziger Textbuches
»Oratorium, welches die heilige Weihnacht über in beiden Hauptkirchen zu Leipzig musiziert wurde, anno 1734«.
Wie in Bachs Passionen liefert der Evangeliumstext, vorgetragen vom Evangelisten, den Soliloquenten und den Chören der Engel, Hirten, Hohenpriester und Könige, das Rückgrat des WOs. Unterbrochen wird er immer wieder von Chorälen, also von Strophen aus bekannten Weihnachtsliedern von Paul Gerhardt, Martin Luther und Johann Rist in Bachs vierstimmigem Satz. Sie liefern gewissermaßen den Kommentar der lauschenden christlichen Gemeinde und haben, ebenfalls wie in den Passionen, einen didaktischen Charakter. Sie sind damit, wenn wir so wollen, der Kopf des Stückes. Und dabei präsentiert Bach auch immer wieder kreative Mischformen, etwa gleich in der ersten Kantate, wenn er als Reaktion auf den Bericht der Geburt im Stall die Soprane, umspielt von zwei Liebesoboen, eine Strophe aus Martin Luthers »Gelobet seist du, Jesus Christ« anstimmen lässt, jedoch zwischen den Choralzeilen den Bassisten in eingeschobenen Versen das göttliche Wunder gleichsam live kommentieren lässt.
Des höchsten Sohn kömmt in die Welt, weil ihm ihr Heil so wohlgefällt.
Das Herzstück aus musikalischer Sicht sind indes die Arien samt ihrer oft einleitenden Accompagnato-Rezitative. Und auch wenn es gerade die Arien sind, die fast sämtlich im Parodieverfahren entstanden, so liefern sie doch die innigsten Reflexionen auf das biblische Geschehen aus den Perspektiven der gläubigen Seele, von Maria oder der christlichen Kirche insgesamt. Je zwei Arien zieren die sechs Kantaten und ihre Formenvielfalt ist beeindruckend und dies vielleicht gerade wegen ihrer weltlichen Vorgeschichte. Ein besonderer Moment ist hier die Echo-Arie aus der vierten Kantate. Ein Stück, in dem der Sopran als die personifizierte, gläubige Seele einen imaginären Dialog mit Jesus führt. Und Jesus reagiert in jener Manier, mit der das Echo seit den großen Theaterstücken der Antike an den Zeilenenden mit den letzten Silben des vorangegangenen Textes zu antworten pflegt. Wiederum war der Kunstgriff durch die Vorgeschichte der Arie bedingt, denn Bach hat die Noten ursprünglich tatsächlich für einen solchen Dialog zwischen Herkules und der Nymphe Echo erfunden. Doch so ganz fremd ist dieses Gestaltungsmittel auch im Kirchenraum nicht gewesen. Bereits Bachs Vorgänger im Thomaskantorat hatten gelegentlich das Echo musizieren lassen. Und zwar anscheinend aus einer Öffnung in der Gestalt einer Sonne, hoch oben im Gewölbe über dem Hauptschiff der Thomaskirche. Gut möglich, dass Bach genau dort jenen zweiten Knaben aufstellte, um der singenden, gläubigen Seele eine Antwort auf all ihre drängenden Fragen zu erteilen. Gewiss, das Weihnachtsoratorium bietet nicht jene tiefgehende, dramatische Wucht einer Johannespassion oder den monumentalen, ergreifenden Charakter der Matthäuspassion. Vielleicht ist dies auch der Grund dafür, dass das W.O. vergleichsweise spät innerhalb der Bach-Renaissance wiederentdeckt wurde. Die erste Wiederaufführung des gesamten Oratoriums fand erst 1857 in Berlin statt. Und noch Anfang des 20. Jahrhunderts warnte der große Bach-Missionar Albert Schweitzer in seiner Bach-Biografie vor einer Darbietung des Stückes im Ganzen. Zitat: Weil der ermüdete Hörer die Schönheiten des zweiten Teils nicht mehr zu fassen vermag. Und deshalb riet Schweitzer zur großspurigen Streichung einzelner Arien. Doch weder Schweitzers Empfehlung noch der nachgewiesene Umstand, dass Bachs W.O. in weiten Teilen keine Originalkomposition ist, konnten den Siegeszug aufhalten, den das Stück alsbald antrat und der es inzwischen für so viele Menschen sozusagen systemrelevant für eine erfüllte Weihnachtszeit macht. Und abschließend nochmal Hand aufs Herz und ganz unter uns Bach-Freunden gesprochen. Vielleicht gründet die große Begeisterung, die heute allenthalben für das Weihnachtsoratorium auch unter Menschen herrscht, die sonst nicht die größten Fans der intrikaten Bachschen Kunst sind, vielleicht gründet diese große Begeisterung ja nicht zuletzt auf dem Umstand, dass Bachs Musik wegen jener ganz weltlichen Vorgeschichte hier eben nicht ganz so komplex wie etwa in seinen Passionen daherkommt. Ist sie deshalb im WO vielleicht sogar etwas volkstümlicher und deshalb so wirkungsvoll? Aber ganz gleich, was wir letztlich für die schier endlose Verehrung und zeitlose Wirkung des Weihnachtsoratoriums verantwortlich machen wollen. Jauchzet, frohlocket, dass wir diese großartige Musik haben dürfen. Musik, die Bach vor fast 300 Jahren, vielleicht aus einer Laune heraus, auf experimentelle Weise zum Ende der glücklichen Ära unter Thomaskantor Johann Matthias Gessner schuf, und die bis heute noch jedes Weihnachtsfest mit seinem wundervollen musikalischen Lichterglanz gesegnet und erhellt hat. Frohe Weihnachten!